Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Totschlag. Raphael, ich habe gestern eine total bescheuerte Geschichte gehört. Mhm. Und zwar war ich gestern mit Freunden unterwegs und von den Freunden, da war auch eine Freundin dabei. Und das ist die Freundin, die immer so ganz viel True Crime wirklich erlebt. Du weißt, wen ich meine, ne?
Ja, genau.
Ja, wir können sie auch mal grüßen. Hallo Jenny, die
Hallo.
Hört auch immer unseren Podcast. Hat mich gestern auch schon gefragt, wann unsere neue Folge rauskommt. Hier ist sie für dich und für alle anderen. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber hier ist ja jetzt kein Nachname dabei. Die ist auf jeden Fall in ein Haus gezogen, wo nebenan in der Nachbarschaft eine Mutter wohnt, die ihren Sohn umgebracht hat.
Den Sohn, der seine Tante oder so umgebracht hat.
Ja, irgendwie sowas, ne? Den Fall werden wir euch auf jeden Fall hoffentlich auch noch irgendwann vorstellen, aber die hat gestern noch eine andere Story erzählt. Und zwar war die mit ihrem Freund irgendwo, wollten die hinreisen, ich glaube, es war nach Amsterdam oder so, wenn ich das richtig jetzt rekonstruiere, unterwegs. Und dann wurden die von der Polizei angehalten. Und dann, der Polizist hält die an und scheint so mit der Kamera ins Auto. Und dann wird sie nach ihrem Ausweis gefragt. Und anstatt sie dann die Dinge auf dem Ausweis ja quasi vorsagen muss, wird der Freund gefragt von ihr, wann ist ihr Geburtsdatum? Wie ist ihre Größe?
Holy shit.
So, und Geburtsdatum und so Größe. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn jetzt hier, ne? Was wollt ihr denn?
Naja, ist doch eindeutig.
Ja, und dann hat der Polizist gedacht, hat ihr gesagt, wenn sie jetzt Hilfe brauchen, müssen sie das jetzt sagen. Und hat ihr so mit der Taschenlampe ins Auge gehalten. Man muss auch sagen, ihr Freund ist eine richtige Kante. Du kennst den Freund, ja. Er ist wirklich eine richtige, richtige Kante. Super lieb natürlich. Grüße, Tobi, Grüße an dich. Und da musste Jenny anscheinend so anfangen zu lachen. Und der Typ hat dann, also der Tobi hat dann auch gesagt, was soll das denn jetzt? Und dann haben die Polizisten, fanden es überhaupt nicht lustig, ihn mit voller Wucht in den Sitz zurückgedrückt und gesagt, das ist jetzt hier kein Spaß, das ist unser Ernst. Also die hatten aber auch gar keinen Verdacht, also die wissen bis heute auch nicht, warum.
Ja, aber das ist doch eindeutig.
Was denn?
Es gab eine Vermisstenmeldung, dass da eine Frau entführt wurde.
Wahrscheinlich schon, ne?
Und es gab eine Straßenkontrolle, ganz klar.
Ja.
Und die haben alle Pärchen rausgezogen.
Ja, okay.
Und das war halt dann in dem Moment für die Polizisten überhaupt kein Spaß, weil die halt nicht wussten, ob sie es gerade nicht mit einem Täter zu tun haben, der eine Frau entführt hat.
Das stimmt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir zusammen
auch verleckert, Sherlock Holmes.
Habe ich mir gedacht, wenn wir zusammen Auto fahren, ne? Ich habe ja oft dann so Migräne beim Autofahren und Kopfschmerzen. Und was mache ich dann oft mit meinem Schal? Weißt du es?
So, du verbindest dir die Augen manchmal, wenn die Sonne so hell ist.
Ich verbinde mir halt voll oft im Auto mit dem Schal die Augen. Und dann denke ich auch, okay, wenn da jetzt jemand vorbeifährt und das der Polizei meldet, dass da jemand mit verbundenen Augen im Peugeot 207, Gott hab ihn selig, der ist jetzt verschrottet worden, sitzt, dass uns das noch nicht passiert ist, ist auch kurios, ne?
Dafür muss man aber auch erstmal angehalten werden und du dann die Augenbinde nicht abnehmen.
Ja, okay, das stimmt auch schon wieder. Es wäre auch ein bisschen offensichtlich, wenn der Entführer oder die Entführerin das Opfer mit verbundenen Augen durch die Gegend karrt.
Ja.
Naja, aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir beginnen jetzt mit dem True Crime Fall, der wirklich passiert ist.
Okay.
Deswegen spanne ich dich gar nicht länger auf die Folter, sondern beginne jetzt direkt mit dem heutigen Fall. Und die Triggerwarnung findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr Bilder zu dem heutigen Fall wollt und mehr Informationen, dann folgt uns auf Instagram unter Ofenkäse Crimes mit AE. Die feinen Ruten flach gezogen. Ich muss sie auseinanderlenken. Auf dass sie im gespannten Bogen sich umso inniger verschränken. Und will mir eine Rute streben aus des Geflechtes festen Gängen, so muss ich sie wie mich das Leben mit sicherem Griffe niederzwängen. Am 11. Februar 1860 kommt in einem Dorf namens Kalinowice-Gorne, zu Deutsch Oberkunzendorf in Niederschlesien in Polen, der dritte Sohn der Familie Denke, einer tüchtigen Bauernfamilie, zur Welt. Während seine Geschwister nach getaner Arbeit auf dem Hof spielen, ist der kleine Karl eher zurückgezogen, im Hintergrund, und wird als schüchterner Junge angesehen. Karl ist anders. Das merken auch seine Mitschüler und Mitschülerinnen sowie die Lehrer und die Lehrerinnen an seiner Grundschule, die ihn oftmals belächeln. Karl ist Bettnässer und wird es auch bis ins Jugendalter bleiben. Er redet kaum und scheint eine sprachverzögerte Entwicklung zu haben. Die Lehrer betiteln ihn als maulfaul und träge. Freundschaften mit anderen schließt er kaum. Somit findet der meiste soziale Kontakt im Elternhaus oder mit seinen Geschwistern statt, die aber auch nicht wirklich wissen, was sie mit ihrem Bruder anfangen sollen. Er ist so anders wie sie, so ruhig, so zurückgezogen, redet kaum, aber lächelt, immer freundlich, immer zustimmend. Und so vergehen die Jahre der Kindheit von Karl. Denke zerschlug schnell die Idee, eine Berufsausbildung zu beginnen. Hatte er doch gemerkt, dass er nicht so schnell mitkommt wie die anderen Jugendlichen. So verbleibt er im häuslichen Umfeld der Familie und hilft mit tüchtigen Händen in der Landwirtschaft auf dem Hof seiner Eltern mit. Als junger Mann im Alter von 22 Jahren verlässt Karl heimlich den Hof der Eltern. Erst nach einem Dreivierteljahr und ohne jegliche Erklärung, wo er sich in dieser Zeit aufgehalten habe und was er getrieben hatte, kehrte er zurück. Als Denkes Eltern starben, versuchten Karls Geschwister, ihn dazu zu bringen, weiterhin in der Landwirtschaft tätig zu sein. Aber Karl entschied sich dagegen. Er wollte seine eigenen Wege gehen. So zog er wenig später in seine erste kleine eigene Wohnung in Münsterberg. Und es schien, als wendete sich nun für Karl das Leben zum Guten. Karl lebte von der Kunst der Korbflechterei. Diese stellte er in seinem Schuppen her. Korbflechterei war schon immer ein gutes Geschäft gewesen. Die Materialien fand man in der Natur und fast jeder konnte es lernen. So verkaufte Karl Körbe und Brotschüsseln auf dem nicht weit entfernten Breslauer Markt in Polen. So konnte sich Karl sogar ein eigenes Grundstück finanzieren. Allerdings wurde Karl beim Kauf des Hauses übers Ohr gezogen. So fanden seine Geschwister heraus, dass der Kaufpreis dreimal so hoch wie der eigentliche Wert des Grundstückes gewesen war. Und somit versuchten sie, Karl entmündigen zu lassen. Ließen sogar Zeugen aussagen, dass ihr Bruder nicht ganz bei Sinnen sei. Allerdings wurde der Antrag fallen gelassen. Es hieß, dass Zeugen Angst gehabt haben, dass Karl einen Wutausbruch haben könnte und ihnen Schaden zufügen wird, sollten sie die Aussagen der Geschwister weiter untermauern. Die Enttäuschung des Hintergehens der Geschwister, wie Karl es empfand, war ein prägender Einschnitt in seinem Leben. Das Misstrauen im Menschen wuchs in ihm. Wem konnte man überhaupt noch vertrauen? Warum nicht besser Einzelgänger sein und in Frieden sein Brot verdienen und den Lebensabend nach lang getaner Arbeit genießen? Karl galt in seinem Wohnort Münsterberg zwar als zurückgezogener, schrulliger und wortkarger Kauz, doch fanden sie alle seine hilfsbereite Gastfreundschaft gegenüber Bettlern und Landstreichern, die auf der Suche nach einem kleinen Lohn oder einer warmen Mahlzeit umherwanderten, als äußerst lobenswert. Und so nannten alle im Ort den für die damaligen Verhältnisse wohlgenährten und korpulenten Mann Vater Denke oder Papa Denke. »Komm, mein Freund, tritt ein. Ich hab Arbeit für dich. Schreib für mich einen Brief. 2 Groschen sind dein Lohn.« An einem kalten Dezembertag 1924 biegt Olivier, ein Landstreicher, in die Teilstraße Nummer 10, in der Karl Denke wohnt, ein. Die Hände steif von der eisigen Luft draußen, der Bauch steinig vom immer weiter steigenden Hungergefühl und den Lederbeutel mit nur noch wenigen Münzen gefüllt. Karl beobachtet den Gang des Mannes, der schon fast an seinem Haus angekommen ist. »Möchten Sie sich 20 Pfennig verdienen?« begrüßt Denke den Bettler mit freundlichem Gesicht. »Können Sie schreiben? Ich möchte einen Brief an einen Freund versenden.« »Leicht getane Arbeit für 20 Pfennig«, denkt sich Olivier und betritt die warme, aber dennoch übelriechende Stube von Karl. Karl weist ihm seinen Platz zu und Olivier setzt sich in Freude auf den zu erwartenden Lohn an den Tisch, auf dem Stift und Papier bereit liegen. »Setz dich, mein Freund, und fülle deinen Magen. Ich habe zwar selbst nicht viel, aber greif ruhig zu. Denke, bietet ihm ein Stück Pökelfleisch an, welches nun besonders in den Wintermonaten als Vorrat unabdingbar ist, da es lange konservierbar ist. Nun, ich werde dir jetzt den Brief diktieren. Olivier greift zum Stift. Adolf, du fetter Wanst, begann Denke zu diktieren. Überrascht von der kuriosen Wortwahl des scheinbar gütigen Mannes, dreht sich Olivier um. Diese kleine Bewegung schien ihm das Leben zu retten. Karl stand vor ihm, die Hände um eine Spitzhacke gelegt, die mit Schwung ausholte und statt seinem eigentlichen Ziel, seinem Schädel, die Schläfe des Landstreichers trafen. Olivier erinnert sich. Für einen Augenblick war ich betäubt, hatte aber noch die Kraft und die Geistesgegenwart, um nach der Hacke zu greifen. Es beginnt ein Kampf um die Mordwaffe. Olivier schaffte es schließlich, die Hacke an sich zu nehmen. Stöhnend vor Schmerzen der 8 Zentimeter langen und 2 Zentimeter klaffenden Wunde an seiner Schläfe rannte er aus dem Haus. »Ein Verrückter will mich erschlagen«, ächzte er mit nach Luft ringender Stimme. Ungläubig von der Szenerie, die sich den Nachbarinnen und Nachbarn von Münsterberg bot, strömten sie in Scharen auf die Straße. Denke verweilte am Eingang seiner Haustüre, der Blick anteilnahmslos und ins Leere gerichtet. Doch als Gesetzeshüter eintrafen, wurde nicht etwa Karl, sondern der Landstreicher festgenommen. Zur damaligen Zeit galt Betteln und Landstreicherei als verboten und verpönt. Bestimmt hatte er sich einfach nur verletzt und will sich jetzt aufspielen, dachte man sich. Nichts ahnt, dass Olivier gerade der Schlachtbank eines Kannibalen entkommen ist, der bereits zahlreiche Gräueltaten in der Teichstraße in Münsterberg begangen hatte. Doch Olivier ließ nicht locker. Er blieb in Verhören immer wieder bei seiner Geschichte. Der Richter, der den damaligen Fall behandelte, fühlte sich nun gezwungen, Denke zu verhaften und zu verhören und ließ Denke vorerst am 22. Dezember 1924 verhaften. Unter großer Empörung der Nachbarn, die nicht verstehen konnten, warum ausgerechnet jemand wie Karl, der immer hilfsbereit war, nun wie ein Schwerverbrecher in eine Zelle gesteckt werden sollte. Für den nächsten Tag sollte Karls Verhör geplant werden. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Karl Denke hatte sich in seiner Zelle mit Hilfe eines Taschentuches und einer Schnur erdrosselt. Die hinterbliebenen Geschwister, mit denen Karl seit langer Zeit gebrochen hatte, weigerten sich, die Bestattung ihres Bruders zu bezahlen. In der Hoffnung, Wertgegenstände im Hause Denke zu finden, durchkämmte die Polizei in Münsterberg seine Wohnung. Statt Geld oder eintauschbaren, kostbaren Gegenständen fanden sie die Beweise der Taten, die Denke nicht mit in sein Grab nehmen konnte und die nun den Auftakt für die weiteren Ermittlungen geben sollten. Zwischen den Dielen und dem Bett fielen Blutspuren auf. In Fässern, die neben Denkes Bett standen, fanden sie menschliches Fleisch, das zu Pökelfleisch verarbeitet und konserviert wurde. Im Schuppen, der im Garten neben dem Haus lag, wurde den Ermittlern das ganze Ausmaß Denkes Taten bewusst. Fein säuberlich in Kisten sortiert, fanden sie 420 Zähne und 480 menschliche Knochen. In den Schubladen steckten Notizbücher mit einer Art Inventar der Opfer, die Karl Denke besucht hatten. Schlachtgewicht 75 Kilo. Datum 2.3.1906. Name Friedrich Müller. Die meisten Namen auf der Liste waren männlich. Auf dem Herd kochte Karl eine Art Soße aus menschlichem Fett, die er in Eimachgläsern im Schuppen lagerte. In seinem Haus wartete Denke wie eine Spinne auf Landstreicher und Bettler, die so schnell niemand als vermisst melden würde, und lockte sie unter dem immer gleichen Vorwand in sein Haus hinein. Gab ihnen zu essen, das sie freudig annahm. Nichts ahnt, dass auch ihr Fleisch irgendwann dem nächsten Hungrigen vorgesetzt werden würde. Wenn sie mit dem Rücken zu ihm saßen und sie für ihn Briefe schrieben, holte er aus dem Hinterhalt seine Spitzhacke hinaus und holte mit großem Schwung aus, bevor er schließlich zutraf. Mit großer Präzision und Werkzeugen machte er sich an die Arbeit. Sammle ihre Zähne als Trophäen. 420 sind es an der Zahl. Ordne sie in Zehnerreihen, sorgsam auf der Schlachterbank. Meine Nachbarn mögen mich und meine Art. Mit einer Säge zerteilte er die Knochen, die er auskochte und sortierte. Mit einem sogenannten Schindermesser schälte er die Haut von den Knochen ab und legte das Fleisch in Salz in Fässern ein. Aus diesem fertigte Karl Schnüre und Hosenträger, die er mit seinen handgemachten Körben auf dem Wochenmarkt in Breslau an Kundschaft verkaufte. 36 Männer und 4 Frauen wurden in Denkes Menschenschlachterei gefangen. 20 Jahre lang hatte niemand in Münsterberg die Taten des Denkes gesehen oder sehen wollen. Abendliche Sägegeräusche ignorierten sie. Die Nachbarn zuckten bei den Befragungen immer wieder mit den Schultern und antworteten: Wir haben uns nicht dabei gedacht. Ja, sie hatten Denke nachts hämmern und sägen gehört und geglaubt, er arbeitete an den Schüsseln, die er auf dem Markt verkaufte. Ja, sie hatten ihn gesehen, wie er Eimer mit Blut im Hof entsorgte. Sie gingen aber davon aus, dass er in den Zeiten knapper Essensrationen nach dem Krieg heimlich Hunde schlachtete. Denn vor seiner Tür hatten sie hin und wieder blutige Hundefelle gesehen, die er zur Tarnung seiner Schlachtfeste dort ausgelegt hatte. Viele betroffene Landstreicher, die einen Angriff Denkes überlebt hatten, meldeten sich erst nach dem Tod Denkes. Ihre Reputation war in der Gesellschaft zu der Zeit geschädigt und aus Sorge, ihnen würde niemand glauben und einer befürchteten Verhaftung hielten sie sich still, ganz zum Vorteil Karls. 4 Tage bevor Denkes unfassbare Taten ein Ende nahmen, wurde Fritz Hamann, der auch als Vampir von Hannover bekannt ist und 27 junge Männer auf brutalste Art und Weise tötete, verhaftet. Im Gegenteil zu Denke, der sich suizidierte und seine Motive mit in den Tod nahm, stand Hamann offen zu seinen Taten und den Hintergründen sexueller Natur. Ob sexuelle Befriedigung bei Denke eines der Motive gewesen sein könnte, lässt sich nur vermuten. Ermittler fanden bei der Durchsuchung ebenfalls konservierte Brustwarzen und Genitalien. Karl Denke wird wegen der zeitgleichen Verhaftung auch oft der schlesische Hamann genannt. So teilen sich Denke und Hamann folgende Zeilen einer umgedichteten Operette. Warte, warte, nur ein Weilchen. Dann kommt Denke auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Pökelfleisch aus dir. Das finale Urteil des Breslauer Gerichtsmediziners Friedrich Petruski zum Fall klang ratlos. Hier der duldsame, friedfertige, gutmütige alte Sonderling, dort die mordgierige Bestie, die Menschen meuchelte, fraß und aus ihrer Haut Riemen schnitt. Das ist Denke. Seine Krankheit kann man Perversion oder vornehmer Paraphilie nennen. Doch deswegen weiß noch immer kein Mensch, woher der ewige Zwang zum Menschenfressen stammte.
Ja, kurz und knackig wie Würstchen.
Raffi, meine, ja.
Sorry.
Hast du schon mal von dem Fall gehört?
Nee.
Also den Hamann, den kennt man ja, ne? Den Vampir von Hannover, den kennst du, oder?
Gibt es nicht auch einen Vampir von Düsseldorf?
Ja, ach, wie ist der noch? Ist das der Groll?
Nee. Es gibt jedenfalls diverse.
Ja, es gibt ja ganz viele berühmte, sage ich mal, Kannibalen. Ich meine, Maivis ist ja den man kennt. Das Gerichtsurteil ist ja auch schon super alt. Ich glaube nicht, dass man das heute noch so schreiben würde.
Ja, nee, ich musste zwischendurch, als du gesagt hast, den wohlgenährten Mann fanden alle super, da dachte ich direkt, jo, der hat sie alle... die Landstreicher eingesammelt und dann alle umgebracht und schön sich fett gefressen an denen, dachte ich direkt.
Ja, es wird auch oft, also man weiß nicht viel über seine Kindheit, halt nur, dass er halt wirklich so introvertiert war.
Weiß man, wohin der da abgehauen ist?
Nee, das habe ich auch nicht gefunden in den Berichten, die ich gelesen habe.
Aha.
Ich habe ein Buch gefunden, also wenn du mir mal was zu Weihnachten schenken willst, das heißt Historische Serienmörder von Armin Rütters, glaube ich. Kostet 109 Euro, wollte ich mir jetzt nicht für den Fall bestellen, aber da habe ich super interessante Bilder draus gesehen. Mhm. Und der hat sich wohl stark mit dem Fall Karl Denke beschäftigt.
Ja.
Und ich denke, da erfährt man ein bisschen mehr. Was hast du jetzt gefragt? Sorry.
Nee, nix. Was mich wirklich verwundert hat, ist, dass sie niemand aus der Nachbarschaft überführt hat. Weil es muss doch auffallen, dass der Typ A fett ist, obwohl der jetzt nicht mega wohlhabend ist. Und es muss doch auch auffallen jemandem, dass da regelmäßig Landstreicher kommen und niemand mehr geht. Also es waren ja jetzt nicht 3 oder 4, sondern es waren ja über 30.
Ich glaube, das hat die Leute einfach entweder nicht interessiert,
jo,
wegen der Reputation dieser Landstreicher, entweder, oder weil die Leute halt alle selbst krass am Hasseln waren, so, jo, Das glaube ich halt auch. Und ich weiß auch nicht, ja, der galt da ja so als lieber Papa. Vielleicht wollte man das dann auch einfach nicht glauben, das Bild, was man von ihm hatte.
Jo.
Das sieht man auch. Es gibt ein Bild, was man im Internet am meisten findet, wenn man Karl Denker eingibt. Da liegt er in seinem Sarg, also nach seinem Tod. Und man sieht richtig, er ist wirklich richtig dick.
Ja.
Und was man auch oft findet, ist, dass er eine Fresssucht wird es in den Artikeln immer genannt, gehabt haben könnte. Die Motive, da komme ich gleich noch zu Motive von Kannibalismus, wenn wir so ein bisschen über Kannibalismus an sich reden. Ich habe aber vorgestern den Fall, da hast du so ein bisschen mitgehört, vom Joachim Kroll, der auch Menschenfleisch gegessen hat.
Ja, ja.
Gehört und das hat mich sehr an Karl erinnert, als dann über die Kindheit von ihm geredet wurde, dass er sehr introvertiert war und immer, ein bisschen fertig gemacht worden ist von anderen, aber sich dagegen nie gewehrt hat. Ja, und dass halt auch oft Dinge wie, Missbrauch in der Kindheit oder hatte ja auch eine verzögerte Sprachentwicklung und auch generell eine verzögerte Entwicklung. Er war auch Bettnässer, ne? Das ist ja auch immer so ein Zeichen von Regression, also in kindliche Verhaltensmuster zurück. Ich bin keine Psychologin, um Gottes Willen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Zeit damals war ja auch generell eine harte. Aber ob da jetzt Missbrauch oder so in der Familie war oder Gewalt.
Kann man
Gewalt,
jetzt nur drüber spekulieren.
Genau. Genau, das weiß man halt nicht so richtig. Ja.
Wann ist der, oder wann wurde der entdeckt?
Das war dann 1924. Warte mal kurz, ich muss noch einmal nachgucken. Also 1924.
Ja, gut, da war der über 60 schon, relativ
der
alt.
Ist auch relativ alt geworden.
Relativ alt für die Zeit wahrscheinlich, auf jeden Fall über dem Durchschnitt.
Ja.
Ja, aber ich meine, man wird ja auch nicht dick, wenn man nicht irgendwie super fettig ist und super kalorienreich auch isst. Und da könnte ich mir einfach vorstellen, dass das gerade so für jemand, der halt nicht so ein mega hohes Einkommen hatte zu der Zeit, halt überhaupt auch schwer war. Deswegen, das geht nicht in meinen Kopf hinein, wieso da nicht jemand...
Ja, die dachten halt, der hätte die Hunde halt gesnackt, ne?
Ja, aber come on, also...
Ach, oh Mann, ey, da muss ich echt, du weißt ja, ich und Hunde... Das ist immer so ein Film, wenn, habe ich glaube ich schon mal erzählt, wenn Menschen irgendwas passiert, ja okay, aber wenn Hunde sterben, weine ich immer
sofort. Aber ich habe tatsächlich, da komme ich zurück zu meinem Guilty Pleasure von letztens, und zwar habe ich ein Video gesehen, da hat entweder ein FBI-Ermittler oder ein Kriminalpsychologe so Serienmörder-Szenen aus Filmen geratet und bewertet.
Okay.
Und am Ende wurde er gefragt, wie man denn Serienmörder verhindern kann in so einer Gesellschaft. Und er hat diverse Antworten gegeben, aber eine, die ich sehr, sehr eindrucksvoll fand, war, dass marginalisierte Gruppen, also Homosexuelle, Obdachlose und Prostituierte vor allem, dass man die eben schützen muss. Und vor allem auch entweder aus der Kriminalisierung oder halt aus ihrer Marginalisierung oder Diskriminierung herausheben muss.
Also, dass die nicht Opfer von Serientätern
genau,
und Täterinnen werden.
Also, genau, weil nämlich Serienmörder oft solche marginalisierten Randgruppen, um die sich kein Schwein kümmert, das mal so zu sagen, ins Ziel nehmen.
Aber ich finde, dass, ja, man sollte diese Personengruppen schützen, aber es ist ja auch keine wirklichen, ist ja wie Frauenparkplätze. Oder es ist,
die gehen nicht
so spät nachts raus.
Nee, er hat auch gesagt, dass halt man gegen diese Diskriminierung was machen muss. Also, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass die marginalisiert werden.
Ah, okay.
Weil aus jemandem, der halt Schwulenhasser ist, dass der dann Schwule umbringt, das kann ich halt verstehen. Aber das Problem ist ja, du musst halt verhindern.
Was kannst du verstehen?
Nee, das ist ja psychologisch zu verstehen.
Ja. Du kannst nicht verstehen, dass man Schwule umbringt. Das klang gerade komisch.
Aber was du ja verhindern musst, ist, dass der überhaupt anfängt, Schwule zu hassen.
Aber
da woher, muss man ja ansetzen.
Ja, aber woher kommt das? Da musst du ja eigentlich, also ich glaube, dass ja vieles einfach in der Kindheit oder in wie Leute aufgewachsen sind,
ja, was klar.
Sie für ein Sozial, ne? Also da einfach vielleicht auch schon ansetzen.
Ja, ja, natürlich. Es ist genauso, wie du nichts gegen die Benachteiligung oder es viel, viel schwerer ist, was gegen Benachteiligung von Frauen auszurichten, bei Leuten, die schon viel länger in so einer Gesellschaft leben, als halt bei Kindern.
Ja.
Und das fand ich halt ganz interessant und das zeigt der Fall ja auch
wieder. Wie
heißt
das Interview?
Ich kann das mal raussuchen, den Link. Das ist irgend so ein, das ist kein Interview, der guckt sich so aus Schweigen der Lämmer und was weiß ich, halt so Szenen an und bewertet halt, wie realistisch das ist.
Was ist der Kriminalpsychologe?
Ist. Oder FBI-Agent, ich weiß
was
es nicht mehr.
Was ich auch noch ganz interessant war, es gibt ja dieses, wie Menschen zu sehr enthält, diese McDonald's, ach, wie heißt das, diese Skala, dass man wie sagt, wenn Leute Bettnässen, ich weiß es noch, zündeln und Tiere quälen.
Irgendwie so.
Ja, und das ist aber, hat die Lydia Benneke, heißt sie Benneke,
glaube ich.
Was ich halt auch wirklich irgendwie logisch finde, ist, dass du aber, wenn du dir Kinder oder Jugendliche oder Menschen ansiehst, die Gewalt in ihrem Leben erfahren haben, auch genau das siehst. Und nicht nur, wenn du dir Serientäterinnen ansiehst, das herausfindest, diese Merkmale. Weißt du, was ich meine?
Also,
und das heißt ja nicht, dass jeder Mensch, der das erlebt hat, dann zum Serientäter wird.
Nee, und ich glaube halt tatsächlich, dass es nicht der einzige Ansatz sein kann, jetzt zu gucken, welches Kind zeigt Verhaltensauffälligkeiten, sondern du musst halt, also du wirst immer deine Psychopathen haben, also im Sinne der klinischen Diagnose, da kannst du nichts dagegen machen. Und das muss man auch identifizieren. Aber es gibt genug Serientäter, die das halt nicht haben und oder überhaupt Mörder, die dann halt hingehen und Frauen umbringen, Prostituierte umbringen, weiß nicht, sich an Obdachlosen auslassen. Und wenn es halt nur ist, dass sie verprügelt werden, und da muss man halt was dagegen machen.
Ja,
und da kann man
stimmt.
halt auch viel besser was dagegen machen, als wenn du jetzt hingehst und musst jedes Kind scannen, ob es denn irgendwie psychopathisch ist. Weißt du, was ich meine? Ich habe das, drückt das jetzt sehr oberflächlich aus.
Ja,
aber
ich weiß, glaube ich, ungefähr, was du meinst. Ich glaube, dass es da kein, man macht entweder das und das. Ich glaube,
Nee, das meine ich auch nicht so.
Ja. Aber ja, das sind natürlich gesellschaftlich benachteiligte Gruppen, die da auch geschützt werden müssen. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht an der Ursache arbeiten muss.
Nee.
Ja. Sonst noch irgendwas, was du zu dem Fall loswerden möchtest? Ja gut, sexuelle Motive habe ich schon gedacht, mit den Brustwarzen und den Genitalien. Ich weiß nicht, da wird er jetzt kein Puzzle mitgemacht haben. Also, dass er die so sortiert hat und alles so in so Listen und gesammelt hat, auch schon ein bisschen auffällig, nicht?
Ja, ich glaube schon, dass der ein ziemlicher Kontrollfreak war, wenn man das so hört. Gerade so diese Inventarisierung.
Der hat
ich finde es schwierig, über das Motiv zu spekulieren,
ja, es ist,
weil das super vielschichtig ist. Also wenn er jetzt halt nur die gegessen hätte, könnte ich halt noch verstehen, aber dann hat er ja, wie gesagt, diese Inventarisierung und dann jetzt auf einmal nochmal die Genitalien und Brustwarzen.
Ja.
Ist komplex.
Ich würde dir jetzt gleich mal unterschiedliche Kontexte und Motive für Kannibalismus vorlesen. Was mir noch eingefallen ist beim Fall Armin Maivis, den kennst du ja, da war, glaube ich, dass er ein Teil werden wollte mit dem von ihm oder dass er in ihm weiterleben wollte. Ja, und halt auch wirklich, ich glaube, dass es auch in diesem sexuellen Sinne so um was geht, was wirklich verboten ist, weil Kannibalismus in unserer Gesellschaft ja als verpönt gilt, obwohl Kannibalismus ja eigentlich was ist, was schon in der Geschichte super lange vorhanden ist.
Hast du da mehr Geschichtsinfos? Weil ich weiß da gar nichts drüber.
Also geht schon weit in die Geschichte zurück. Man hat auch, ich glaube, habe ich gelesen, in der Steinzeit Zeichnungen gefunden, wie Leuten das Gehirn rausgenommen wurde und das gegessen wurde. Aber ich würde jetzt eigentlich dir mal die unterschiedlichen Kontexte und Motive für Kannibalismus vorlesen.
Ja, gern.
Ich glaube, ein Motiv steht hier nicht drin und das ist das im Tierreich. Da kommt das ja auch immer wieder vor. Fällt dir jetzt eins ein? Ein Beispiel?
Spinnen. Also im Insektenreich ist das super oft, dass Weibchen ihre Partner nach dem Sex essen, so Gottesanbeterinnen machen das doch auch teilweise.
Weißt du eigentlich, warum das so ist? Ich habe das gar nicht,
keine Ahnung, gelesen. Weiß ich nicht. Nee.
Sie werden mal nachlesen. Aber ich gehe jetzt erstmal auf die Kontext und Motive für Kannibalismus bei Menschen drauf ein. Es ist ein super großes Thema, Kannibalismus, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich habe da eine neue Sparte für mich entdeckt. Ich will mich da wirklich nochmal, das klingt komisch. Aber ich will mich da einfach mehr einlesen, weil ich das super spannend finde.
Ja, psychologisch ist das super spannend.
Psychologisch und auch wie das so in der Weltgeschichte einfach ja, verteilt ist. Ich lese dir jetzt die Motive vor, bevor ich mich wieder verliere.
Schieß los.
Also hier steht der religiöse Kannibalismus.
Ja.
Fällt dir da ein Beispiel ein? Ja, sag was. Gibt es bestimmt mehrere.
Ich könnte mir vorstellen, dass das, was du gerade erzählt hast mit dem Gehirnessen, dass das was Religiöses ist oder was Mythisches so. Also dass die Leute halt den Geist der Verstorbenen in sich aufnehmen wollten, damit der irgendwie weiterlebt oder so.
Genau. Das kommt gleich nochmal. Das ist hier so ein bisschen abgewandelt alles. Also das hier, ich lese mal vor, was dahinter steht. Körperteil als direkte Opfergabe an die Götter über den beispielsweise das Herz bei den Azteken steht für den Sonnengott, damit die Sonne jeden Tag neu ihren Lauf über den Himmel ausführen kann. Der rohe Leichenrest für die Menschen als Omophagie. Was ist denn Omophagie? Muss ich gleich nochmal googeln. Aber gut, da ist ja irgendwie klar, dass das Herz für was steht und der menschliche Rest für was steht.
Okay.
Ne? So, dann ritueller Kannibalismus, das ist das, was du eben so gesagt hast, dass man zum Beispiel nach der Bestattung als Ehre angesehen wird, wenn man ein Stück, ich sag das jetzt ganz platt, ne, das soll jetzt nicht beleidigen, ein Stück von seinem, zum Beispiel seinem Großvater weiter in sich leben hat.
Ja. Ne? Ist das nicht in Italien so, dass die Plazenta essen? Den Mutterkuchen essen?
Also das habe ich jetzt schon mal öfters gelesen, dass viele die Plazenta mitnehmen. Oder
und Lasagne draus machen?
Ja, das habe ich gelesen. Oh.
Also du hast mir das erzählt.
Ist bestimmt super, super
nährstoffreich. Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Genau, das war der rituelle Kannibalismus. Als Bestattung im Menschen wird das quasi genannt. Das finde ich ein bisschen, sorry, ich finde den Ausdruck einfach ein bisschen weird. Den Geopferten oder den Verstorbenen in sich aufnehmen und so seine Wiederkehr verhindern. Das steht hier.
Ah,
dass er so seine letzte Ruhe kriegt.
Also Zombie-Antidot quasi. Interessant.
Wow. Dann gibt es diesen Pietätskannibalismus, den Verwandten, sei es ein Vorfach oder ein eigenes Kind, aus Respekt, Liebe oder Trauer würdevoll ehren, aber auch sicher verwahren.
Ich kann das nachvollziehen, kulturell.
Dann gibt es noch den Angstkannibalismus, den getöteten Feind am sichersten denkbaren Ort in sich selbst verwahren und so seine Wiederkehr verhindern. Was aber auch damals in Kriegen so war, dass man sich erhofft hat, dass man die Stärke von dem mitbekommen hat.
Ja. Gibt es einen Mordfall, also gibt es bestimmt, aber kennst du einen Mordfall, wo jemand das zur Vertuschung gemacht hat?
Nee, aber wäre ja mal spannend.
Aber es gibt ja auf jeden Fall, dass jemand das an Tiere verfüttert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand auch angefangen hat, die Leute
fucking
selber aufzuessen.
Fucking Carol Baskin. Sorry. Ja, Tiger King, fangen wir jetzt nicht mit an.
Okay,
ich google gerade, was noch Omophagie ist. Wenn das Internet hier lädt, sage ich es dir gleich. So, dann der magischer Kannibalismus. Kannst du dir darunter was vorstellen?
Magischer Kannibalismus.
Was könnte das sein?
Also von den Begrifflichen, das wird jetzt zu vielen dieser rituellen Sachen oder ich will die Stärke aufnehmen passen, aber ich habe keine Ahnung.
Da hatte ich tatsächlich auch einen Fall gesehen, ich weiß nicht, wie der heißt, den wollte ich erst machen, aber da gab es super wenige Informationen. Da war ein Typ im Mittelalter unterwegs, der vor allem jungen Mädchen, man ging davon aus, dass das Herz von jungen Mädchen, wenn man das isst, magische Kräfte verleiht.
Ja, ist ja so ein bisschen wie dieses Kriegerische, dass man die Kräfte aufnehmen will von jemandem. Mhm.
Dann Kannibalismus zu Ernährungszwecken in Extremnotlagen. Das ist ja der Klassiker. Und dann noch Kannibalismus als sexueller Fetischismus.
Ja.
Und dann steht hier noch, das verstehe ich aber nicht so ganz, justizieller oder Gerichtskannibalismus. Das Verspeisen von Verurteilten oder das Trinken ihres Blutes. Ach so, als Strafe.
Bestrafung, ja.
Ja, okay.
Boah, das stell ich das mir war übel
weird.
Vor.
Oh, das ist weird.
Stell dir das mal vor, da wird jemand verurteilt für einen Mord.
Das ist gruselig.
Und deine Strafe ist, dass die Angehörigen des Opfers dich aufessen dürfen.
Ja. Uah. Ja. Ja, ja.
Nice.
Nicht in den Blick genommen hat der Autor hierbei den in Europa weit verbreiten gewesenen medizinischen Kannibalismus.
Mhm.
Was könnte der medizinische Kannibalismus sein?
Dass gewisse Körperteile heilende Wirkung haben.
Ja, das kann sein. Und dann habe ich was gefunden, dass Kannibalismus krank machen kann. Es gibt nämlich eine Krankheit, die heißt die Kuro-Krankheit. Hast du schon mal was davon gehört?
Nein.
Dann würde ich dir jetzt mal ein bisschen was davon erzählen, von der Kuro-Krankheit. Die Stammesangehörigen des Fore-Stamms, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aßen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts aus rituellen Gründen die Gehirne ihrer Verstorbenen. Vor allem Kinder und erwachsene Frauen erkrankten möglicherweise, weil meist Kinder und Frauen das rituelle Mahl vorbereiteten und einnahmen. Mit dem Verbot von kannibalischen Ritualen Ende der 50er Jahre ging die Zahl der Kuru-Erkrankungen stetig zurück. Da Kuru aber eine sehr lange Inkubationszeit hat, treten immer noch einzelne Krankheitsfälle auf. Kuru gehört zu den sogenannten Prionenerkrankungen, die durch fehlgefaltete Prionen ausgelöst werden. Du nix, kannst du dazu was sagen?
Ja, das ist so wie Mad Cow Disease, wie heißt das, BSE.
Genau, das ist wie BSE.
Ja.
Diese Erkrankungen führen zu schwammartigen Veränderungen im Gehirn. Wenn man sich da Bilder anguckt, es sieht wirklich ekelhaft aus, sieht wirklich aus wie das Gehirn, wie so löchrig.
Ja, das sind Prionen, die sich, das sind Proteine, die sich, also Proteine sind ja lange Ketten von Aminosäuren und die aufgrund, wie diese Aminosäuren aneinander gehangen sind, faltet sich das Protein und nimmt so eine 3D-Struktur ein. Ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ihr so eine Kette nehmt aus einzelnen Kettengliedern und die zerknäult ihr und dann habt ihr ja auch eine gewisse Struktur. Und es kann aber halt passieren, dass die sich falsch falten. Boah, und manchmal erkennt die Zelle das halt und entsorgt die Proteine. Aber bei diesen Prionen kommt es dann halt zu Ablagerungen im Gehirn und dann halt zu Gehirnschäden. Und die sind halt auf Dauer tödlich.
Raffi, ich wusste gar nicht auch noch, dass du Doktor der Medizin bist. Woher weißt du das?
Nee, ich habe doch mit biomedizinischem Schwerpunkt studiert.
Crazy. Das hast du gerade mega gut erklärt. Ich habe es richtig gut verstanden.
Das freut mich.
Aber mich ekelt es auch ein bisschen an, dass ich denke, dass ein Schwamm in meinem Kopf ist. Aber ich habe auch gelesen, dass bei Demenz Ähnliches passiert.
Ich glaube, da geht man auch von Ablagerungen aus. Ich weiß aber, da kenne ich mich nicht aus.
Ja. Okay. Der Doktor für alle Fälle, Raphael. Ja, erste Anzeichen der Kuru-Erkrankung sind oft Schmerzen in den Armen und Beinen, Kopfschmerzen und Schluckbeschwerden. Als besonders charakteristisch wird ein schauerartiges Zittern beschrieben. Im Gegensatz zu anderen Prionenerkrankungen verlieren die Betroffenen selten ihre geistigen Fähigkeiten, also nicht wie bei der Demenz. Der Krankheitsverlauf ist mit 6 bis 12 Monaten kurz und endet tödlich.
Bei BSE ist er, glaube ich, länger.
Ja?
Ich meine, irgendwas von 2 Jahren oder so. Bin mir aber nicht sicher.
BSE, ne? Ich weiß noch als Kind. Ey, ich habe ja, da gab's Trauma von.
Wann war das? Anfang der 2000er, 90er Jahre?
Ja.
Sowas.
Und weißt du, was richtig schlimm ist? Ich verbinde BSE mit Landliebe-Pudding.
Oh nein.
Weißt du warum?
Wieso?
Weil als das in den Nachrichten kam, habe ich Landliebe-Pudding gegessen. Schoko-Landliebe-Pudding.
Oh nein, der ist doch so lecker.
Ja. Aber da muss ich jetzt immer an BSE denken. Naja, ist auch egal. Okay. Die Krankheit äußert sich vor allem in Bewegungsstörungen und führt typischerweise innerhalb von 6 bis 12 Monaten nach dem ersten Auftreten der ersten Symptome zum Tod, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Im Einzelnen handelt es sich bei den Symptomen um Gang- und Standunsicherheiten im Sinne einer zerebellären Ataxie. Zerebellär ist, glaube ich, Gehirn, ne? Ja.
Ja, ich glaube, man kann halt auch nichts dagegen machen, weil das halt einfach, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wenn man so gewisse Alkoholsorten miteinander mischt und hat in einer Milch drin, dann flockt ja oft so diese Milchproteine aus. Und ich glaube, so kann man das, sich das ein bisschen vorstellen. Und man müsste halt...
Das kriegt man nicht raus.
Das sind halt Feststoffe im Gehirn. Und entweder müsstest du halt demjenigen was geben,
dass das Gehirn sauber macht.
Was das halt auflöst. Und ich glaube, das ist halt gar nicht so einfach.
Ja, und die Krankheit, was ich so gruselig nämlich finde, die wird Lachkrankheit genannt. Weil im Verlaufe so ein unnatürliches Lachen wegen dem Tremor auftritt, den die kriegen.
Boah, das ist echt gruselig.
Das finde ich wirklich gruselig. Das macht aber auch diese ganze Kannibalismus-Sache dann damit auch nochmal ein bisschen spooky.
Das ist das Lachen der Verstorbenen.
Ja. Oh, Raffi. Oh, mein Gott, ey. Oh. Ja, Kuru kann auch nicht geheilt werden, haben wir eben schon gesagt. Aber verschiedene Medikamente können die Beschwerden lindern.
Mhm.
Ja. Ja, und bevor wir jetzt mit unseren Kategorien zum Aufatmen anfangen, würde ich dir gerne noch ein Oman-E vorlesen, was ich im Internet gefunden habe zu dem Thema.
Ach, zu dem Thema, okay.
Ja. Es geht um eBay, Raphael, deiner Lieblingsplattform.
eBay-Kleinanzeigen. Sponsor me.
Folgenschweres Versehen. Frau bietet Menschenfleisch auf eBay an.
Oh, shit.
Die 24-Jährige sorgte für einen polizeilichen Großeinsatz. Eine 24-Jährige bot auf eBay Menschenfleisch an und fand sich schließlich in einem polizeilichen Großeinsatz wieder. Allerdings handelte es sich nur um ein folgenschweres Missverständnis. Ein Mann aus Schleswig-Holstein wurde auf die fragwürdige Anzeige in der Rubrik zu verschenken aufmerksam. Er informierte umgehend die Hamburger Polizei. Diese machten sich auf den Weg zum Haus der jungen Frau. Schließlich vermuteten sie, dass sich hinter der Anzeige krimineller Kannibalismus verbarg. Als sie in der Wohnung der 24-Jährigen ankamen, stellte sich dieser Verdacht allerdings als falscher Alarm heraus. Die Anzeige auf eBay stammte zwar von der Mieterin, jedoch hatte die Autokorrektur für einen Fehler im Text gesorgt. Autokorrekt, immer das Beste. Da müssen wir auch echt mal eine Umfrage Best of Autokorrekt-Fehler machen. Naja. Ja. Die Frau nutzte die Diktierfunktion und vergaß, ihre Anzeige anschließend noch einmal zu kontrollieren. Ursprünglich sollte dort nämlich Hähnchenfleisch stehen. Dieses fanden die Beamten auch in ihrem Kühlschrank. Die Autokorrektur machte allerdings Menschenfleisch aus dem eigentlichen, harmlosen Wort. Die Polizei konnte voller Erleichterung die Wohnung der Dame wieder verlassen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen, heißt es in einer
offiziellen. Aber man weiß es noch nicht.
Aber ich habe trotzdem eine Frage. Warum verschenkst du Hähnchenfleisch auf eBay?
Vielleicht, weil du es nicht mehr essen willst und es weg muss.
Ja, okay.
Vielleicht hat man festgestellt, man hat Hähnchenfleisch,
trotzdem nicht holen, ne?
Man hat Hähnchenfleisch gekauft, dann aber festgestellt, man ist eigentlich Vegetarier und dann muss das weg.
Oder man ist True Crime addicted und denkt, vielleicht ist das hier gerade Menschenfleisch. Also ich würde auf eBay kein, wenn da jemand...
Aber Hähnchenfleisch, Menschenfleisch ist doch schön rot und saftig und Hähnchenfleisch ist doch eher trocken.
Ich weiß nicht, ob Menschenfleisch schön rot und saftig. Raffi, alles gut? Er grinst mich gerade ganz Diabolo-mäßig von der Seite an.
Jawohl. Wollen wir dann in die Oman S einsteigen? Oder?
Ja, Raffi, wir haben ja ein neues Jahr, ne?
Mhm.
Und ich würde sagen, wir suchen, es gibt jetzt eine neue Kategorie noch dazu, weil okay. dir fällt es ja manchmal schwer, dir ein Guilty Pleasure auszusuchen.
Ich hätte heute sogar nur Money, aber mach.
Ist ja nicht schlimm. Ich will nur sagen, welche drei Kategorien es gibt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, es gibt immer noch unsere Guilty Pleasures. Die bleiben natürlich. Übrigens noch ein Shoutout an unsere lieben Podcast-Kolleginnen von Grabesstille Podcast, Jess und Bren. Die Jess, von der war die Aldi-Kassierer-Story.
Ja, hast du erzählt, ja.
Euer Guilty-Pleasure-Paket ist auf dem Weg zu euch. Es gibt natürlich wie immer ein bisschen Probleme mit der Post, aber es ist auf dem Weg. Und da sind ganz viele Guilty-Pleasure-Leckereien drin. Ja, also deswegen herzlichen Glückwunsch. Dann wird es natürlich noch unsere Oman-E-Kategorie weitergeben, weil die ist einfach zu gut und uns passiert auch einfach immer ein Haufen Scheiß. Oh!
Money.
Und es wird jetzt noch die Kategorie überbewertete Dinge geben.
Overrated.
Genau. Und du darfst dir jetzt aussuchen, was du davon
ich machen
möchtest.
Ich habe
Omani. Ja, okay. Alles klar. Dann erzähl uns dein Omani.
Also das erste Omani ist schon mal, dass uns am Tag, 2-3 Tage vor Silvester, das Auto kaputt gegangen ist. Der kleine Peugeot, Gott hab ihn selig. Und wir haben jetzt ein neues Auto höchstwahrscheinlich gekauft. Und diese Woche war ich gefühlte 35 Mal bei dem Autohändler, weil diverse Adressen auf Verträgen falsch eingetragen wurden, ich für ein falsches Auto unterschrieben habe, was statt 3 Türen dann doch 5 Türen hatte. Und also ich kann jetzt die Busverbindung dahin auswendig. Ich glaube, der Busfahrer grüßt mich auch schon mit Handschlag, so oft wie ich da war, gefühlt. Das war mein sehr kurzes, aber diese Woche sehr zeitaufwendiges Omani.
Man muss dazu sagen, der Typ hatte in seinem Büro, wir sagen ja nicht seinen Namen so.
Oder nicht die Automarke.
Hatte in seinem Büro einen Award mit Top 100 Verkäufer. Und darüber haben wir uns halt die ganze Zeit lustig gemacht, weil er halt wirklich alles falsch gemacht hat die ganze Zeit. Alles. Ja,
der war ein bisschen verpeilt.
Und dann sind ja diese Woche noch 80.000 Elektrogeräte kaputt gegangen. Ne?
Darüber will ich jetzt hier nicht sprechen.
Die Wunden sitzen noch viel zu tief. Ich habe mir dieses Jahr gedacht, Raffi, da ich so lange keine eigene Folge mehr gemacht habe, habe ich in allen Kategorien was.
Oh nein.
Okay, such dir aus, womit ich anfange, mit welcher Kategorie.
Oh Mann, ey, dann haben wir es hinter uns.
Mine Own Money ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, bestimmt schon so 7, 8 Jahre. Und zwar bin ich damals nach Hause gefahren mit dem Bus und habe eine Nachbarin getroffen. Und diese Nachbarin war etwas korpulenter, aber vor allem im Bauchbereich sehr rund, würde ich jetzt sagen.
Okay.
Und dann habe ich zu ihr gesagt, und das würde ich natürlich heute nicht mehr machen mit meiner Einstellung, die ich heute habe, weil man das generell zu Frauen nicht sagen sollte, weil man nie weiß, was da passiert ist. Egal. Habe dann gesagt, oh, wie schön, wann ist es denn soweit? Und sie guckt mich an und sagt, was denn? Und ich glaube, da war ich, das ist sogar vielleicht 10 Jahre her oder so, da war ich noch in der Schule. Und sie guckt mich an und ich gucke auf ihren Bauch, zeigt noch so hin, so nach dem Motto, hä, bist du doof oder was?
Also das ist definitiv einer der Klassiker.
Das ist wirklich. Und dann, ich musste gar nicht aussteigen. Ich habe dann gesagt, ich bin einfach ausgestiegen. Der Rest ist in meinem Gehirn nicht mehr vorhanden. Ich habe die Frau bis dahin nicht mehr gesehen. Ja. Die hat, glaube ich, jetzt auch ein paar Kinder. Aber ja. Zu dem Zeitpunkt war sie auf jeden Fall nicht schwanger.
Okay.
So, dann nächstes. Was willst du als nächste Kategorie?
Guilty Pleasure.
Ja, mein Guilty Pleasure ist Soap Cutting. Weißt du, was das ist?
Ja.
Du weißt, was das ist?
Ja, ich weiß, dass du Bugs gerne cuttest, weil du da so ASMR-Gefühle kriegst.
Genau, und es gibt ein YouTube-Format, da kriegen die immer so Seifenstücke, die schon in so kleine Vierecke vorgeschnitten sind. Und dann schneiden die immer so mit Cuttermesser runter, dass sie so richtig runterbröseln. Das ist so beruhigend. Hat mir letztens 1,5 Stunden Soap-Cutting gegeben.
Wem es gefällt?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich fühle mich ein bisschen... anders.
Ich finde ja, dieses ganze ASMR ist immer so ein bisschen...
erotisch angehaucht.
Nee, ultra weird, wenn man nicht weiß, worum es da geht. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass ich halt nicht diese motorischen...
Fähigkeiten?
Ja, nee, dass das bei mir halt nicht diese...
Sensory.
Genau, diese gewissen motorischen Bahnen anspricht und ich dadurch nicht entspannt werde.
I'm sorry. Ja, und dann noch die überbewertete Kategorie Porridge oder aka Haferschleim.
Jo, da könnte ich mich jetzt richtig aufregen drüber. Ich habe einmal Porridge gegessen.
Porridge.
Und ich fand es einfach, das schmeckt entweder nach nix oder halt nach Getreide. Was ist das?
Ja, ich finde es auch immer so geil, dass die Leute sagen, es ist voll healthy und so. Und dann schütten die sich da aber 400 Liter Schokomus, Haselnuss.
Das ist halt einfach nur Haferschleim, oder?
Ich finde es halt wirklich.
Bitte erklär es mir jemand.
Ich glaube, es geht darum, dass du die dann so dekorierst. Und dann deine.
Oder eine Bowl machst.
Deine Oats zu dir nehmen kannst.
Jo, ess halt ein Brot.
Und dein Nussmus von. Ich darf die Marke wahrscheinlich hier nicht sagen, sonst werde ich bestimmt geflamed. Und dann, weiß ich nicht, Chiasamen drüber, Kokosflocken. Ich habe das oft ausprobiert, weil ich dachte, da bleibt man bestimmt lange satt von. Dann fresse ich immer diese ganzen Schokotoppings darunter und die Beeren. Und denke mir dann bei dem Haferschleim
so. Das ist auch nicht geil. Ich finde das auch nicht geil.
Vor allem Haferschleim schmeckt halt geil, wenn du dir da 80 Kilogramm Zucker reinbeulst. Dann ist das halt geil.
Ja, Zucker schmeckt halt gut. Aber der Haferschleim an sich ist halt einfach nur Getreide. Wo ich das lecker finde, so Haferflocken ist, wenn man sich so ein, einfach Joghurt macht, da Haferflocken rein und dann halt noch vielleicht ein bisschen Obst oder so,
ja.
So ein Klecks Marmelade mit rein oder so.
Ja.
Das ist super lecker und das macht auch satt. Aber einfach nur Porridge finde ich echt nicht lecker.
Ich finde es auch nicht lecker.
Overrated. Ist aber, glaube ich, auch schon seit ein paar Jahren wieder overrated.
Meinst du?
Das war so 2016, glaube ich, ziemlich in.
Ja, was ist, dann kam Acai Bowls oder Acai Bowls, dieses mit dem Roten, wie hieß das?
Keine Ahnung.
Was ist jetzt momentan in?
Bin bei so Superfoods absolut nicht.
Heißt das, jetzt blamiere ich mich richtig, ich fühle mich richtig alt. Heißt das Poke Bowls oder Poke Bowls? Bowls. Dieses, wo dann so Edamame und so drin sind und Bohnen und Sprossen.
Also Pokeball.
Pokeball. Nicht
ist, wo
Ball.
Die Pokémon rauskommen, Kati.
Verwechslungsgefahr.
Verwechslungsgefahr. Aus dem einen springt ein Hipster raus. Hey, hinter dem einen steht ein Hipster, hinter dem anderen Ash Ketchum.
Was ist Ash Ketchum? Ich habe nie Pokémon gesehen. Okay, Raffi. Trennungsgrund.
Wow. Der Hauptcharakter von Pokémon.
Ash Ketchum. Ich dachte, das ist Pikachu.
Das ist sein Pokémon. Sein hauptsächliches.
Der Gelbe.
Ja.
Ach, und das ist der mit diesen schwarzen Zackenhaaren, ne?
Jo, mit der rot-weißen Mütze.
Und ich weiß dann, die haben so Bälle, wo die Pokémons drin sind. Und die müssen die werfen. Und dann wirft ein anderer mit. Also entsteht quasi so ein Pokéfight. Und dann müssen die in der Kugel, kommen die so raus und kämpfen miteinander.
Jo.
Welcher Pummeluff bist du? Ah, nee, welcher Pokémon bist du? Ich bin nämlich Pummeluff.
Du bist definitiv Pummeluff. Welches Pokémon ich bin? Ich glaube, wir haben das mal gemacht.
Digimon ist kein
anders,
Pokémon.
Anders. Okay. Digimon ist aber auch cool. Welches Pokémon? Ich weiß gar nicht. Sichlor fand ich immer ziemlich cool.
Was war dein bester Freund? Einer deiner besten Freunde nochmal? Inyochi?
Der wollte immer Shiggy sein und nachher war er irgendwie Bisasam oder so. Man kann so Tests machen auf BuzzFeed.
Okay. Ja, da würde ich nur noch sagen, wir wünschen euch einen wunderschönen Mittwochabend oder wann immer ihr diese Folge hört. Ach so, wenn ihr Lust habt, wir bezahlen ja immer ein bisschen was, dass wir diese Folgen für euch hier produzieren können über unseren Host. Und das ist jetzt wieder diesen Monat fällig gewesen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auf Ko-fi, K-O-F-I, findet ihr auf unserer Instagram-Seite in der Bio in dem Linktree die Seite, wo ihr uns quasi einen Kaffee spendieren könnt, wenn ihr das möchtet. Money, please. Und wir sagen nur noch Tschüss.